Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir stehen in 1. Timotheus 5 und zwar lesen wir ab Vers 22. Darf ich bitten, dass vorgelesen wird Verse 22 bis zum Schluss des Kapitels, bis 25.
Die Hände legen niemand schnell auf. Mach dich auch nicht fremder Sünden teilhaftig. Bewahre dich selbst rein. Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein, um deines Magens willen und wegen deines häufigen Unwohlseins. Die Sünden mancher Menschen sind allen offenbar und kommen vorher ins Gericht. Manchen aber folgen sie auch nach. Gleicherweise sind auch die guten Werke allen offenbar und die, mit welchen es sich anders verhält, können auch nicht verborgen bleiben.
Vielen Dank. Der Zusammenhang ist folgender. Ab Vers 17 haben wir letztes Mal gesehen, geht es um das Thema der Ältesten. Zuerst um solche, die ihren Dienst in Treue gut versehen. Und dann geht es aber auch um solche, die sündigen, in Vers 20. Und die sollen, sagt der Apostel, im Gegensatz zu anderen Gläubigen in der Gemeinde, öffentlich überführt werden. Und das hängt auch damit zusammen, wenn man öffentlich sündigt, dann ist die Sache nicht etwas Privates zwischen zwei Personen, sondern dann hat eben auch die Überführung öffentlichen Charakter. Wir haben letztes Mal dieses Beispiel gesehen von Petrus in Antiochia, Galater 2. Und er hatte sich dort falsch verhalten, eindeutig falsch verhalten. Und das hat auch andere mitgezogen. Es war ein heuchlerisches Verhalten. Und dann hat Paulus ihn öffentlich vor allen überführt. Und Petrus hat das aber akzeptiert. Und wir haben auch letztes Mal gesehen, wie er in seinem letzten Brief schreibt über unseren geliebten Bruder Paulus, der nach seiner ihm von Gott gegebenen Weisheit geschrieben hat. Ja, und er rühmt die Briefe von dem Apostel Paulus. Ja, also sehr schön, aber eben ein ernstes Beispiel, wie das aussehen kann, dieses öffentliche Überführen. Und zwar, weil eben das Fehlverhalten von Petrus als Apostel hätte gravierende Auswirkungen haben können auf die Lehre. Denn das Handeln und die Lehre, das hängt ganz eng zusammen. Und das musste verhindert werden und darum hat der Apostel Paulus das eben so öffentlich gemacht. Aber wir haben letztes Mal auch gesehen, der Apostel Paulus sagt dann in Vers 21 ganz grundsätzlich: Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus, oder nach dem Mehrheitstext, ich bezeuge ernstlich vor dem Gott und Herrn, Jesus Christus. Wir haben letztes Mal gesehen, dass der Mehrheitstext, also die Masse der Handschriften, ganz klar hier die Gottheit Christi bezeugt. Ich bezeuge ernstlich vor dem Gott und Herrn, Jesus Christus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil beachtest, indem du nicht nach Gunst tust. Also man darf nicht da günstiger sein als da, nur weil man vielleicht gut befreundet ist oder weil man miteinander verwandt ist. Das darf keine Rolle spielen. Und nun kommt der verlesene Vers 22. Die Hände legen niemandem schnell auf oder vorschnell auf. Was ist der thematische Zusammenhang? Nun, wir müssen uns Gedanken machen über Handauflegung und dann wird das gleich klar. Wo haben wir im Neuen Testament ein Beispiel von Handauflegung in der Gemeinde? Ja, nicht alle miteinander, aber alle haben recht. Apostelgeschichte 13, Paulus und nicht Silas, sondern Barnabas. werden ausgesandt auf die erste Missionsreise. Ja, können wir das gleich vorlesen? Apostelgeschichte 13, 1 bis 3.
Und in Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit dem Vierfürsten Herodes erzogen, worden war, und Saulus. Als sie nun den Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen.
Danke. Also, hier geht es um die Aussendung auf die erste Missionsreise. Und da haben wir das Thema Handauflegung vor uns in Vers 3. Frage: Wer hat Paulus und Barnabas ausgesandt in die Mission? Der Heilige Geist. Wo steht das? Also der Heilige Geist sagt: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Aber hier steht ja jetzt nicht das Verb aussenden. Verzeih mir, wenn ich so reagiere. Wir setzen alle Puzzlesteine zusammen gleich.
Vers 4.
Aber Vers 4, und den haben wir eben nicht gelesen. Liest du, Carmine, noch Vers 4 dazu?
Diese nun, ausgesandt vom Heiligen Geist, zogen hinab nach Seleucia und fuhren von dort mit dem Schiff nach Zypern.
Ja, also da haben wir aber das Verb, ausgesandt. Und das bestätigt eben, was vorhin gesagt worden ist von Sven, dass eben in Vers 2, wenn der Heilige Geist eben befiehlt: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe, dann geht es darum, dass er, der Heilige Geist, aussendet in die Mission. Vielleicht kann man sich merken, im Ganzen haben wir hier 7 Verben. Und eben, wir haben nicht der Reihenfolge im Text, aber in der Reihenfolge sinngemäß. Das erste ist, zu dem ich sie berufen habe. Also Frage: Wer beruft zum Dienst? Der Heilige Geist. Gott beruft, nicht Menschen berufen. Und dann das zweite Verb ist vorher, wenn der Heilige Geist sagt: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus. Was bedeutet das? Sondert aus. Was müssen sie machen? Was bedeutet das konkret? Das ist jetzt etwas, was die Gemeinde machen muss.
Auf die Seite stellen.
Sehr gut. Also aussondern, das griechische Wort aphorizo hier bedeutet eben aussondern, wie es übersetzt ist, oder auch absondern, auf die Seite stellen. Das heißt, die Gemeinde muss bereit sein, auf diese beiden wichtigen Männer in der Gemeinde zu verzichten, damit sie einen anderen Dienst jetzt tun können, auf der ersten Missionsreise. Also die Gemeinde muss bereit sein, sie auf die Seite zu stellen und zu verzichten. Das muss die Gemeinde machen. Aber dann das dritte, in Vers 3, da heißt es: Da entließen sie sie, nachdem sie gefastet und gebetet, also das wäre 3, 4, und ihnen die Hände aufgelegt hatten, 5. Also die ganze Gemeinde betet. Fasten bedeutet intensiv beten. Wenn wir uns überlegen, wie viel Zeit man braucht, um für eine Gemeinde zu kochen und alles bereitzustellen, Und das ist ja nicht alles, wenn man mal da gekocht hat. Was alles vorher eingekauft werden muss, also die ganze Logistik davor, wenn man das alles zusammenrechnet, wie viel Zeit das braucht. Und ich war mal eingeladen an eine Konferenz und das waren Leute aus, das waren Tamilen und aus Sri Lanka und die hatten da eine überörtliche Konferenz und immer an diesem Tag machten sie einen Fastentag. Warum? Weil es so einfach ist. Wenn man eine Konferenz macht, man muss nicht kochen. Das spart ganz viel Geld und ganz viel Zeit. Und mich haben sie dann so einen Seitenraum genommen und haben mir was vorgesetzt. Natürlich ein bisschen komisch für mich, aber die anderen haben einfach verzichtet. Und jetzt hier steht es, dass sie gebetet und gefastet hatten. Da haben sie also auf das alles verzichten können und konnten die Zeit für das intensive Gebet für die Missionsreise einsetzen. Also beten, fasten und beten. Und dann haben wir eben Vers 3 im Schluss, ihnen die Hände aufgelegt. Und was bedeutet diese Handauflegung?
Identifikation.
Das sagst du jetzt einfach so, kannst du uns das auch noch belegen, weil wir glauben nur, was wirklich in der Schrift steht. Wer hilft? Wir machen es zusammen.
In 3. Mose,
ja.
Bei den Opfern.
3. Mose, schlagen wir auf, Kapitel 1. Ja, und zwar lesen wir Vers 4, bitte. Es geht um das Brandopfer. Das ist das Opfer zur Ehre Gottes, das jemand freiwillig bringen konnte. Aber wenn er es brachte, dann sagt Gott ganz genau, wie er das machen soll.
Und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers stützen. So wird es ihm wohlgefällig angenommen und für ihn Sühnung erwirken.
Jawohl. Und Samach auf Hebräisch, Hand auflegen, bedeutet nicht nur einfach so Hände drauf tun, sondern die Hand aufstützen. Also Samach ist aufstützen. Die ganze Person, das Gewicht der Person wird gewissermaßen auf den Stellvertreter übertragen. Und jetzt beim Brandopfer geht es ja nicht um Sünde. Das ist, habe ich gesagt, das Opfer zur Ehre Gottes. Beim Sündopfer geht es um Sünde. Und hier wechselt durch Identifikation das Opfer, gibt seine Herrlichkeit dem, der opfert. Nicht wahr? Das heißt, und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen oder stützen. Und es wird wohlgefällig für ihn sein, um Sühnung für ihn zu tun. Sühnung, das hebräische Wort bedeutet Bedeckung. Hier geht es ja nicht um Sünde, Sünde wird nicht erwähnt, aber quasi die Herrlichkeit des Opfers, das Brandopfer ist ja das Opfer zur Ehre Gottes, steht dann auch in Vers 9, es soll sein ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Herrn. So wird also die Lieblichkeit des Opfers wird auf den, der es bringt, übertragen, er wird quasi zugedeckt. Das bedeutet das Wort Sühnung hier. Und deckt ihn zu, dass es wird wohlgefällig sein für ihn. Das Wohlgefällige des vollkommenen Opfers wird dem Opfer zugerechnet durch die Handauflegung. Das bedeutet also, der Opfer identifiziert sich mit dem Opfer. Und das Umgekehrte geschieht beim Sündopfer, zum Beispiel Kapitel 4, können wir dazu aufschlagen. Liest du uns, Germine, Vers 4.
Und er soll den Jungstier zum Eingang der Stiftshütte bringen, vor dem Herrn, und seine Hand auf den Kopf des Stieres stützen und den Jungstier schächten vor dem Herrn.
Ja, also da geht es jetzt um ein Sündopfer und der Sünder, der Schuldige, stützt seine Hand auf das Opfer und überträgt seine Sünde symbolisch auf das wohlgefällige Tier, das nicht gesündigt hat. Ein Tier kann ja nicht sündigen. Und so wird also in die andere Richtung gewechselt. Die Sünde wird auf das unschuldige Opfer übertragen und dann muss das Tier sterben. Wird darum geschächtet, geschlachtet. Ja, und so haben wir also beides, die Übertragung vom Opfer auf den Opfernden und umgekehrt die Übertragung vom Opfernden auf das Opfer, aber durch Handauflegung, durch Identifikation. Und ganz wichtig, in der Bibel haben wir es nicht zu tun mit Heidentum. Im Heidentum, in den Religionen, die eben sich von dem wahren Gott abgewendet haben, da spielt Handauflegung auch eine große Rolle. Und auch im Spiritismus und so weiter spielt Handauflegung eine große Rolle. Und dort geht es immer um das Thema, dass irgendwie über die Hände eine Kraft, eine kosmische Wirkung übertragen wird. Das ist heidnisches Denken, wo man auch immer damit rechnet, in allen in den Steinen, in den Bäumen, in den Quellen, in den Flüssen, da sind kosmische, göttliche Kräfte, die fließen. Und darum, immer wenn gesprochen wird über Kräfte, Lebenskräfte, die fließen, merkt man, jetzt sind wir auf dem Boden des Heidentums. Aber in der Bibel ist das etwas ganz anderes eben. Natürlich wird da die Sünde übertragen auf das Opfer, aber es ist eine symbolische Übertragung, ja? Durch Identifikation. Das ist nicht irgendwie die Sünde, die da als kosmische Kraft dann rüberfließt, aus den Fingern raus, bei der Handauflegung. Nein, aber es bedeutet Einsmachung. Und nicht nur im Alten, sondern auch im Neuen Testament. Und da sehen wir, wenn die Gemeinde da vertreten durch einige Brüder, die da ihnen die Hände auflegen, den Paulus und den Barnabas, drückt die Gemeinde aus, wir identifizieren uns mit eurer Aufgabe. Wir stehen voll dahinter. Wenn ihr geht, ist es wie wenn wir gehen würden. Und das bedeutet die Handauflegung. Aber das drückt natürlich auch aus, dass sie völliges Vertrauen haben zu diesen zwei. Und dann das nächste Verb in der zeitlichen Reihenfolge ist am Anfang von Vers 3, Apostelgeschichte 13, da entließen sie sie. Also die Gemeinde macht zweierlei. Sie sondert ab, sondert sie aus, ist bereit, sich sie herzugeben, sie entlassen sie und dazu kommt natürlich eben, dass sie für sie ganz intensiv beten und sich mit ihnen identifizieren. Aber dann, Vers 4, haben wir gesehen, das siebte Verb ist dann Sinon, ausgesandt von dem Heiligen Geist. Und das ist sehr wichtig, weil das eigentlich praktisch überall in der Christenheit falsch gelehrt wird. Es wird immer davon gesprochen, dass die Gemeinde Missionare aussendet. Oder, eigentlich noch schlimmer, dass die Missionsgesellschaft aussendet. Gemeinden finden wir in der Bibel, aber wir finden in der Bibel keine einzige Missionsgesellschaft. Woher kommt das? Warum gibt es heute so viele Missionsgesellschaften, obwohl man in der Bibel keine Missionsgesellschaft findet? Woher kommt das? Ja, wann sind die Missionsgesellschaften in großer Zahl entstanden?
In der Erweckungszeit?
Ja, in einer ganz guten Zeit. Im 19. Jahrhundert. Das war ja die Zeit, wo man in der Christenheit an vielen Orten ein Aufwachen erlebt hat, dass man realisiert hat, oh, wir haben eigentlich geschlafen. Es ist übrigens ganz ähnlich wie in dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Die 10 Jungfrauen symbolisieren die Christenheit. 5 Gescheite, das sind die wahren, wiedergeborenen Christen, 5 Törichte, das sind die Namenschristen. Aber alle haben Lampen, und wollen quasi ein Zeugnis für Christus sein. Wollen seinen Namen, sein Evangelium repräsentieren. Aber in diesem Gleichnis sehen wir, dass alle eingeschlafen sind. Und so ist wirklich die ganze Christenheit eingeschlafen, bis dann der Mitternachtsruf ertönt. Was ist der Mitternachtsruf?
Der Bräutigam kommt.
Der Bräutigam kommt. Und dann erwachen alle. Und das war genau im 19. Jahrhundert so. Das war nämlich die Zeit, in der man wieder begann zu sprechen über die Wiederkunft Christi. Das war auch die Zeit, in der man wieder entdeckte, was die Bibel lehrt über die Entrückung der Gemeinde. Nicht wahr? Wenn jetzt jemand behauptet, ja, die Entrückung, das ist eine Erfindung von John Nelson Darby im 19. Jahrhundert, dann sagen, so was Falsches. Weil wir finden die Entrückung auch in der Literatur. Bis in frühe Jahrhunderte zurück und natürlich bis ins Neue Testament. Vor John Nelson Darby, der hat das nicht erfunden. Aber er hat besonders darüber gelehrt, weil er sehr viel neu wiederentdeckt hat und mit ihm auch andere. Und man hat das verkündet, Jesus Christus kommt wieder. Wir haben geschlafen bis jetzt. Ja, man hat geschlafen und wurde wieder richtig bewusst, Jesus Christus kommt. Und dann hat man auch gemerkt, und wir haben auch geschlafen in Bezug auf Mission. Was haben wir in der islamischen Welt gemacht? Wir haben geschlafen. Wer hat missionarisch gewirkt in den Jahrhunderten vorher? Praktisch niemand. Und wer ist zu den Indianern gegangen? Nord-, Mittel-, Südamerika. Die sind ja weitgehend unerreicht geblieben. Aber man hat gesehen, die Notwendigkeit, alle Stämme, wenn irgendwie möglich, zu erreichen. Und dann gingen Missionare nach Indien, sie gingen nach China. Und ja, auf alle fünf Kontinente. Man hat das wirklich wieder ganz neu entdeckt aus der Schrift. Und das war eben diese große Erweckungszeit. Und dann war aber doch ein Problem. Viele wurden wach dafür, aber viele Kirchen schliefen nach wie vor und hatten keine Sicht für Mission. Und da sagte man sich, ja, die Gemeinden kann man ja nicht gebrauchen. So viele Gemeinden kann man ja gar nicht gebrauchen. Die handeln ja gar nicht so. Also müssen wir eine Organisation machen, eine Missionsgesellschaft, die dafür sorgt, dass auch die nötige Logistik geliefert wird und so weiter und so fort. Und das hat sich von daher so entwickelt. Weil eigentlich die Gemeinden nicht bereit waren, das biblische Vorbild auszuführen, hat man aus der Not Missionsgesellschaften gegründet. Und dann eben gesagt, die Missionsgesellschaften, die senden aus in die Mission. Das stimmt nicht. Wir brauchen einen klaren Ruf vom Herrn. Der Heilige Geist, Gott der Heilige Geist sagt, sondert sie aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und dann, sie nun ausgesandt von dem Heiligen Geist. Aber die Gemeinde ist ganz wichtig in der Sache. Die muss dahinter stehen. Identifikation durch Handauflegung. Ja, und das hilft uns jetzt, wenn wir zurückgehen zu 1. Timotheus 5, zu verstehen. Es geht also gerade in den Versen davor um Leute, die untreu geworden sind in ihrem Dienst. Und dann sagt der Apostel, die Hände lege niemandem vorschnell auf. Also jemanden so bestätigen, dass man sich mit ihm voll identifiziert, das kannst du nicht einfach so locker vom Hocker machen. Und dann die nächste Warnung lautet im gleichen Vers 22. Also wir sind zurück in 1. Timotheus 5, 22.
Nicht an fremden Sünden teilnehmen.
Was ist der Zusammenhang? Hände auflegen, an fremder Sünde teilhaftig zu sein.
1. Timotheus 3, Vers 10. Und sie müssen bewährt sein.
Ja, eben, sie müssen bewährt sein. Und wenn man eben jemandem die Hände auflegt, sagen wir eben, Barnabas hätte ein Leben geführt, das eben nicht in der Heiligkeit ist, dann hätte die Gemeinde, indem sie ihm die Hände auflegt, teilgenommen an seinem sündigen Leben. Also Identifikation bedeutet eben, dass man sich auch mitschuldig macht, wenn jemand einen falschen Weg geht. Ja?
Ist es auch ein Einsmachen mit den anderen, indem man sich identifiziert?
Also ja, man identifiziert sich auch mit seiner Handlungsweise und wird dadurch mitschuldig. Und jetzt versteht man auch, dass eben Herr Jesus in den Evangelien, da hat er ja immer wieder Hände aufgelegt. Zum Beispiel die Kinder hat er zu sich kommen lassen und gesagt, wehrt ihnen nicht. Und er betete für sie und legte ihnen die Hände auf. Und da hat er sich quasi mit diesen Kindern eins gemacht. Aber man wird nie eine Stelle finden in den Evangelien, wo ein Besessener Handauflegung erlebt hätte. Der Jesus hat nie bei Besessenheit Hände aufgelegt. Und zwar ist es eben so, wenn man das machen würde, dann identifiziert man sich mit einer Person und die Dämonen, die in einem Menschen wohnen, der besessen ist, betrachten das dann als eine Einheit und können die Person wechseln. Und darum ist das total unverantwortlich. Das wird ja in manchen Kreisen so praktiziert, dass man den Leuten einfach schnell die Hände auflegt. Und da fällt mir auch schon ein, die Hände auflegen. Bitte, ich habe ja gar nicht darum gebeten. Das geht gar nicht. Es steht hier, lege niemandem vorschnell die Hände auf. Und was man dann eben erleben kann, ich weiß zum Beispiel von einem charismatischen Pastor, der gesagt hat, bei dieser gelähmten Person, ich lege die Hände auf, aber nur, wenn du auch die Hände auflegst. Dann haben wir es gemacht. Von dem Moment hat der andere das Zungenreden gehabt. Aber nicht das biblische Zungenreden. Ich war, die Leute, die heute sagen, ich kann in Zungen sprechen, die muss man mitnehmen auf die Straße und zu Tamilen. Und jetzt? Da merkt man, die können gar nicht. Gut, machen wir einen zweiten Versuch, gehen wir zu Syrern. Einwanderer aus Syrien. Und jetzt ist die Gelegenheit, die großen Taten Gottes zu verkündigen. Wie in Apostelgeschichte 2, wo die Leute mit Auslandhintergrund sagen konnten, wie hören wir sie, die großen Taten Gottes verkündigen in unseren Sprachen und Dialekten. Also die haben sogar die Dialekte mit richtiger Aussprache ausgedrückt. Die können das nicht. Ja, und dann sagt man, aber warum könnt ihr das nicht? Ja, es ist eine andere Art Zungenreden. Ja, bitte. Ja, also die Art, das kann jedes Kind. Ich weiß, als wir Kinder waren, haben wir Fremdsprachenreden gespielt. Ja, wir konnten keine Fremdsprache, dann haben wir das einfach so gespielt. Und das können Kinder ganz, ganz einfach. Und das fließt. Aber es ist keine Sprache. Das können die. Aber wirkliche Sprachen, das können sie gar nicht. Aber das ist ja der Punkt. Manche, die heute in Zungen reden, die produzieren das selber. Aber es gibt auch solche, die sagen, es fließt einfach. Es fließt. Es spricht. Aber nicht ich mache das. Nur, der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 14, wenn ich in einer Sprache rede, so betet mein Geist. Nicht, so betet es in mir. Mein Geist, der Geist des Menschen ist ja nach Psalm 77, Vers 7, eben die Fähigkeit des Menschen nachzudenken, zu forschen. Das ist gerade der Intellekt, ja? Und das biblische Sprachenreden, das war also die Fähigkeit, fremde Sprachen zu sprechen, ohne sie gelernt zu haben, aber sie zu beherrschen. Genauso wie in Babel, die konnten vorher nur eine Sprache. Und da hat Gott ihnen neue Sprachen gegeben und dann konnten sie perfekt Sumerisch, konnten perfekt Akkadisch und da muss man etwa 1000 Formen können für ein Verb. Konnten die. Ja, aber das ging nicht einfach so durch sie hindurch. Das war göttlich eingegeben, programmiert. Und so muss man also sagen, eine ganz komische Sache, dass wenn das einfach so fließt und kommt, aber die können es gar nicht kontrollieren, da müssen sie auch daran denken, der Jesus sagt in Matthäus 12, wir werden einmal vor dem Gerichtsthron Gottes Rechenschaft ablegen müssen über jedes Wort, jedes unnütze Wort, das wir geredet haben. Das heißt also, wir müssen Rechenschaft ablegen, welche Wörter wir sagen. Und so ist es nicht Gottes Art, uns einfach so etwas einzugeben, was wir gar nicht nachprüfen können, kontrollieren können. Das ist nicht Gottes Art. Aber wir kennen das aus dem Hinduismus. Genau diese Art von Zungenreden. Im Spiritismus kennen wir das auch. Und zum Beispiel sogar in der Kamisadenbewegung. Das war so eine schlimme Sache in der Zeit der Hugenotten. Da haben sich die Kamisaden, das waren die Schwarzhemden, haben sich da radikalisiert und haben auch dann gegen Katholiken Krieg geführt. Also zurückgegeben, was die an Verfolgung ihnen angetan haben. Und da gab es ein Mädchen, ein einfaches Mädchen, das nicht Hochfranzösisch konnte. Aber in Trance hat sie plötzlich Hochfranzösisch geredet. Sie lief einfach so durch sie hindurch. Und hat dann gefordert, der und der katholische Priester muss getötet werden. Und da weiß man ganz genau, das war ein Dämon. Ja? Aber eben, es fließt einfach so, passiv. Und darum sage ich, wir sind ja ausgegangen von diesem Beispiel, du legst mit mir die Hände auf, und dann hat er dieses unbiblische Zungenreden gehabt. Und da kann effektiv etwas wechseln. Ja, bitte?
Ist dann 1. Korinther 14, 2 zu
verstehen? Oh, 1. Korinther 14, 2. Gute Frage. Der Apostel Paulus spricht ja über das Sprachenreden, nicht wahr? Und kannst du vorlesen, Carmine, 1. Korinther 14, Vers 2?
Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse ja. Im Geist.
Also das klingt ja ganz anders als in Apostelgeschichte 2. Nicht wahr? Ich habe ja vorhin Apostelgeschichte 2 zitiert, wie da die Jünger in allen möglichen Sprachen eben die großen Taten Gottes verkündigen konnten und die Menschen, die diesen Hintergrund hatten, die haben das verstanden und waren erstaunt. Und man muss übrigens noch denken, das war ja am Pfingstfest. Und das Pfingstfest, Shavuot, das fällt in die Zeit anfangs Juni. Und das ist die beste Zeit für Schifffahrten auf dem Mittelmeer. Die Römer haben die Mittelmeerschifffahrt wunderbar ausgebaut. Und dann reisten die meisten Menschen, also die allermeisten Auslandjuden aus Europa, Afrika und Asien. Das Mittelmeer ja, reiht ja diese drei Kontinente zusammen. Das war die idealste Zeit, um zu reisen. Und darum waren am meisten Auslandjuden da bei Shavuot. Und genau da geschah das Zeichen mit den Sprachen. Jetzt aber hier sagt der Apostel Paulus, wenn ich in einer Sprache rede, wer in einer Sprache redet, redet nicht Menschen, sondern Gott. Niemand versteht es. Das ist etwas ganz anderes. Ja, natürlich, das ist Korinth. Ich war, der erste Korintherbrief wurde nach Korinth geschickt, nicht nach Jerusalem. In Apostelgeschichte 2 haben wir Jerusalem mit Auslandjuden an Shavuot. Und hier haben wir Korinth. Und dort musste man am besten Griechisch sprechen, um alle Leute zu erreichen. Und wenn jetzt da jemand Elamitisch gesprochen hätte, wie da in Apostelgeschichte 2, das heißt ja aus der Gegend von Elam, eine Sprachgegend wird so erwähnt, nebst ganz vielen. Ja, wenn jetzt jemand in Korinth Elamitisch sprach, das versteht niemand. Das ist für die Zuhörer ein Geheimnis. Gott versteht es. Also er redet nicht Menschen, sondern Gott. Niemand versteht es. Im Geist redet er Geheimnisse. Das ist verborgen für die Zuhörer. Aber im Weiteren sagt der Apostel Paulus, das nützt aber niemandem etwas. Man wird nur erbaut, wenn man versteht, was man sagt. Okay? Also, und darum sagt er in Vers 4, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Und dann im Weiteren macht er klar, aber wenn es übersetzt würde, dann würden auch die anderen erbaut werden. Damit wird klar, Erbauung ist nicht ein bestimmtes Gefühl und sich irgendwie in einer bestimmten seelischen Gefühlslage befindet und erstmal erbaut. Erbauen heißt, die Botschaft Gottes verstehen. Aber er sagt da, wer in einer Sprache redet, Vers 4, erbaut sich selbst. Und das macht klar, dass er ganz genau weiß, was er sagt. Das sind nicht einfach Wörter, die durch ihn hindurchgehen. Aber die Gemeinde wird nicht erbaut, das Phänomen erbaut sie nicht. Das übernatürliche Phänomen. Nur, wenn es übersetzt wird, wird im Folgenden gesagt, bekommt man dann auch Auferbauung. Und jetzt, im gleichen Kapitel, sagt der Apostel Folgendes. Lesen wir Vers 20.
Ihr Brüder, werdet nicht Kinder im Verständnis, sondern in der Bosheit seid Unmündige. Im Verständnis aber werdet erwachsen.
Und jetzt kommt's.
Im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremden Sprachen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden. Aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr.
Das ist ein Zitat aus Jesaja 28, 11, 12. Wo Gott also im Alten Testament vorausgesagt hat, einmal werde ich zum Volk Israel sprechen durch andere Sprachen. Und dann erklärt der Apostel Paulus, jetzt kommt die Auslegung in Vers 22. Daher ist die Erklärung.
Darum dienen die Sprachen als ein Zeichen. Und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber ist nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen.
Ja, also jetzt leitet er ab aus Jesaja 28. Gott hat angekündigt, er werde einmal zu diesem Ungläubigen, vom Glauben abgefallenen Volk Israel, durch andere Sprachen sprechen. Und die Ableitung ist also, diese Gabe war von Gott geplant, schon alttestamentlich, um Ungläubige zu überzeugen, zu überführen. Und das hat ja wunderbar auch so gewirkt in Apostelgeschichte 2. Nämlich damals kamen an diesem einen Tag 3000 Menschen zum Glauben. Apostelgeschichte 2 am Schluss. Und ließen sich sogar taufen. Also, das hat da wirklich so gewirkt. Und nun in Korinth muss der Apostel Paulus sagen, jetzt schau mal, wie das bei euch funktionieren würde. Vers 23.
Wenn nun die ganze Gemeinde am selben Ort zusammenkäme und alle würden in Sprachen reden und es kämen Unkundige oder Ungläubige herein, würden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Wenn aber alle weissagten und es käme ein Ungläubiger oder Unkündiger hinein, so würde er von allen überführt, von allen erforscht. Und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar. Und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist.
Das muss man sich überlegen. Vorher sagt er, die Sprachenrede ist für Ungläubige. Die Weissagung, das erklärt er vorher in Kapitel 14, Vers 3, das ist Reden zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Also genau das richtige Wort, das Gläubige brauchen, um ermutigt den Weg weiterzugehen. Und da sagt er, Weissagung ist für die Gläubigen. Jetzt sagt er aber, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, jetzt kommen Ungläubige rein und da wird in Zunge geredet, dann sagen sie, seid ihr verrückt? Ja, dann nützt es ja gar nichts für Ungläubige. Warum? Ja, weil sie Elamitisch nicht verstehen. Oder wenn jemand Altarabisch gesprochen hätte. Ja, die Gegend wird ja in Apostelgeschichte 2 auch erwähnt, Arabien. Die hätten nichts verstanden. Man muss sich vorstellen, die kommen da das erste Mal da in die Gemeinde rein, sitzen hin und dann steht einer auf und spricht in Altarabisch. Dann sagt er, was sagt er? Was sagt er? Was ist denn die verrückt? Da redet irgendeiner und keiner kommt raus und die finden das toll. Die sind ja von Sinnen. Aber jetzt steht jemand auf und durch den Herrn geleitet, legt er das Wort auf, dass es genau den Bedürfnissen entspricht von denen, die da sind. Da merkt sogar ein Ungläubiger. Gott spricht zu mir. Wer hat denen über mich erzählt? Spricht er genau in meine Situation hinein? Ja, sagt der Apostel Paulus, sogar die Gabe, die eigentlich für die Gläubige bestimmt ist, die hat auch ihren Nutzen für Ungläubige. Aber die Gabe, die für Ungläubige benutzt, vorgesehen ist, eben, die nützt niemandem etwas. Weder den Gläubigen, sie werden nicht erbaut, wenn sie es nicht verstehen, und es nützt auch nicht den Ungläubigen, die kommen nicht drauf, sie sind ein Geheimnis. Und das ist der langen Rede kurzer Sinn. Also 14 Vers 2, denn wer in einer Sprache redet, redet nicht Menschen, sondern Gott, denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. So war es in Korinth. Aber in Jerusalem war das ganz anders in Apostelgeschichte 2. Und auch bei den anderen Beispielen in der Apostelgeschichte kommt es dreimal vor, Apostelgeschichte 2, dann 10, dort wird das Sprachenreden auch verstanden von den Zuhörern. Und dann gibt es noch Apostelgeschichte 19, die drei Beispiele. Ja, und da sehen wir also, mit dem Trick muss man sich ja nicht blöffen lassen. Welcher Trick? Ja, wir stellen uns nochmal vor, wir sind bei dem Tamilen und er sagt, verstehe nichts. Ja, ich habe eine andere Art Zungenreden. Das ist eben die von 1. Korinther 14, da versteht niemand etwas. Okay. Aber in 1. Korinther 14 lesen wir, das ist nicht eine andere Art von Sprachenreden. Das ist genau die gleiche. Das ist nämlich die, mit der Gott zum ungläubigen Volk Israel sprechen will. Und das ist in Apostelgeschichte 2 geschehen. Gott hat zu dem ungläubigen Volk Israel gesprochen und dann kamen 3000 zum Glauben an den Messias. Und 1. Korinther 14 sagt, das ist das Sprachenreden, das Gott schon alttestamentlich angekündigt hat, er werde damit zu dem ungläubigen Volk Israel sprechen. Aber man muss es natürlich dann auch richtig verwenden, nämlich da, wo Fremdsprachige vorhanden sind. Und darum sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 14, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Warum? Weil er eben auf die erste Missionsreise ging, auf die zweite, auf die dritte, auf die vierte, der kam mit allen möglichen Stammesangehörigen und Völkern im Römischen Reich zusammen und konnte seine Gabe viel mehr anwenden als die Korinther, weil er viel mehr Möglichkeiten hatte. Ja, wir sind ein bisschen abgekommen vom Thema, aber das war ganz, ganz wichtig und sehr gut und bin also dankbar für die Frage. 1. Timotheus 5, lege niemandem vorschnell die Hände auf, eben, wenn man sich einfach mit Leuten identifiziert, die geistlich, in geistlicher Hinsicht infiziert sind, dann ist das ganz gefährlich. Und darum muss man sich das vorher überlegen, bevor jemand kommt und sagt, oh, ich möchte die Hände auflegen. Und, wer sind Sie? Ja, man kann nicht einfach jemandem die Hände auflegen, den man gar nicht kennt. Man muss wirklich nur dort, wo man weiß, da kann ich mich identifizieren und kann auch wirklich dahinter stehen. Sonst mache ich mich mitschuldig. Und darum sagt er hier, lege niemand vorschnell die Hände auf, habe nicht Teil an fremden Sünden. Ja, bitte Robin.
Ich habe noch eine Frage. Kann ein Wiedergeborener einen anderen Geist haben? Das ist, finde ich, noch in diesem Kontext.
Also ich wiederhole die Frage für den Livestream. Kann ein Wiedergeborener einen anderen Geist haben? Nun, hättest du die Frage gestellt, kann ein Wiedergeborener besessen sein? Dann wäre das eine andere Frage gewesen. Also du hast sie so formuliert. Es ist nämlich so, dass der Apostel Paulus im Epheserbrief sagt, und diesen Brief schreibt er ja an Heilige und Auserwählte, Kapitel 1. Und in diesem selben Epheserbrief, nämlich in Kapitel 4, sagt er, Vers 26 und 27. Lest du?
Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel.
Genau. Also, da sagt ihr diesen wiedergeborenen Gläubigen, gebt keinen Raum dem Teufel. Also das heißt, es ist möglich, wenn man sich eben für etwas öffnet, dass dieser Einfluss auch kommt. Und, aber das sollte man nicht dann bezeichnen als Besessenheit. Übrigens in den Evangelien, ich habe ja gesagt, im Zusammenhang mit Besessenheit hat der Herr Jesus nie Hände aufgelegt. Und da lesen wir von ganz vielen besessenen Menschen. Übrigens im Volk Israel und im irdischen Volk Gottes. Ja, und ich muss aber vielleicht noch etwas sagen, damit mich niemand dann später, wenn er plötzlich die Evangelien nochmal durchliest, erhängt und sagt, ja, da hat er behauptet, so und so. Ja, im Lukas-Evangelium haben wir nämlich einen Fall von einer Frau, die durch einen bösen Geist gekrümmt war. Aber da hat der Herr Jesus zuerst gesprochen und diese Frau befreit von dem bösen Geist. Und nachher hat er ihr die Hände aufgelegt und sie wurde wieder gerade. Ihre körperliche Verkrümmung. Das heißt also, nur in Verbindung mit Heilung hat der Herr Hände aufgelegt, aber nicht in Verbindung mit ihrer dämonischen Gebundenheit. Ja, das muss man klar sehen in zwei Phasen. Also, sehr deutlich, keine Gemeinschaft mit Dämonen. Und nun noch eine schockierende Stelle, 2. Korinther 11. Ich komme gleich. 2. Korinther 11. Bei den Korinthern geht der Apostel Paulus auch davon aus, dass es wahre Gläubige sind. Sagt zum Beispiel in 1. Korinther 15, obwohl viel falsch war in der Gemeinde, sagt er, wir werden alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Also geht davon aus, alle Korinther sind echte Gläubige, die auch bei der Entrückung dabei sein werden. Nun sagt er in 2. Korinther 11, Vers 4, bitte.
Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen.
Oi. Drei Dinge. Ein anderer Jesus. Ja, zum Beispiel der Jesus der Zeugen Jehovas ist ein anderer Jesus. Ist nämlich nicht der Jesus der Bibel. Sie glauben, dass Jesus ein Geschöpf von Jehova sei. Das erste Geschöpf. Aber der Jesus der Bibel ist der Sohn Gottes, ist Gott von Ewigkeit her, ohne Anfang. Sie verkünden einen anderen Jesus. Und dann spricht er über einen anderen Geist und ein anderes Evangelium. Nicht wahr? Ein Evangelium, bei dem man zum Beispiel sagt, man wird gerettet durch die eigene Leistung. Aber das Evangelium sagt, man wird gerettet nur durch Glauben an Jesus Christus. Also, ein anderes Evangelium. Drei Gefahren. Und jetzt geht es uns um Gefahr 2. Er sagt, wenn ihr einen anderen Geist empfangt, so ertragt ihr es gut. Das ist also schon der Hammer. Aber es ist eben so, wenn man diese Dinge mitgemacht hat, auch zum Beispiel das Toronto-Segen, das ist ganz eindeutig ein dämonisches Phänomen. Nicht wahr? Wenn Menschen rückwärts fallen und sich dann unwürdig am Boden drehen und Frauen mit Röcken unwürdig am Boden drehen, das ist so widerlich, nicht wahr? Und dann schreien wie Tiere. Das sind alles Dinge, die wir aus dem Okkultismus kennen. In Afrika und so weiter, genauso. Und ich habe das auch schon erlebt in Indien. Da habe ich in einem Stamm gepredigt und dann plötzlich hat eine Frau unter den Zuhörern begonnen, sich ganz wild zu winden und das war furchtbar. Das war ganz klar eine solche dämonische Manifestation. Und eben Toronto-Segen ist gerade auch so etwas. Oder eben sich von allen möglichen Leuten Hände auflegen ließ. Was kann man dann tun? Es ist einfach wichtig, dass man sieht, das ist nicht biblisch gewesen. War falsch. Und dann machen wir das so wie mit allen unseren Sünden. Nach 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dann muss man eben den Herrn bitten, es tut mir leid, dass ich mich da habe verführen lassen, und reinige du mich von diesen Dingen, und dann ist es erledigt. Das ist wichtig, aber dann muss man auch die Vergebung annehmen, das ist ganz wichtig. Sonst verliert man den Boden unter den Füßen. Ja, und darum muss ich diese Antwort geben. Aber noch etwas, Matthäus 16, da hat der Herr Jesus gefragt, wer sagt ihr, dass ich der Sohn des Menschen bin? Und Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und der Herr Jesus sagt, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Und dann, darauf spricht der Herr über seine kommenden Leiden, und Petrus sagt ihm, dies widerfahre dir nicht. Und der Herr Jesus sagt, gehe hinter mich, Satan. Wie geht das? Der gleiche Petrus, Offenbarung von dem Vater im Himmel, und dann dieser Einfluss von Satan. Und da sehen wir, wie Licht und Finsternis, auch bei einem wahren Gläubigen, und Petrus war damals ein wahrer Gläubiger, wie nahe das beieinander sein kann. Aber eben, wir haben immer diesen Ausweg mit 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, das ist im Griechischen ein Durativ, das hat also den Sinn, wenn wir unsere Sünden immer wieder, jedes Mal neu bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, ein Durativ, immer wieder vergibt und uns reinigt, Durativ, immer wieder reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und wenn wir das nicht hätten, 1. Johannes 1, Vers 9, wären wir alle schon weg vom Fenster, wie man so sagt. Ja, nur das ist die Möglichkeit, damit wir unseren Weg mit dem Herrn vorangehen können. Ja, da hinten war noch eine Frage vorhin, die ich...
Ja, genau. Wir lesen von den Sündenübertragungen bei Handauflegung. Frage, wie ist es mit Umarmungen, freundschaftlicher
Art? Ah, das ist eine sehr gute Frage. Ja, wenn hier steht eben keine Handauflegung, aber wie ist das mit Umarmung? Das ist kein Problem. Das ist nicht das Gleiche. Und das eben die Handauflegung als Zeichen der Identifikation, das ist wirklich, kann man sagen, eine Symbolhandlung, die in der Bibel so gezeigt wird, aber das ist nicht das Gleiche wie Umarmen. Also da muss man keine Angst haben. Und das ist ja dann wieder etwas, der Feind möchte dann aus solchen Dingen plötzlich, besonders aber bei den Gläubigen, die ein feines Gewissen haben, will er dann plötzlich Ängste schüren. Und solche Ängste können sogar immer stärker werden und können sogar psychotisch werden. Ja, das kennen wir alles. Aber die gesunde Lehre macht eben nicht krank, sondern gesund. Und da muss man eben solche Unterschiede klar aufzeigen. Das Umarmen ist etwas ganz anderes. Ja, also, und in dem Zusammenhang sagt dann der Apostel als nächstes, bewahre dich selbst keusch, oder Fußnote, rein. Eben sich nicht mit der Sünde von anderen identifizieren. Und dieses Prinzip hat aber schon noch eine weitere Bedeutung über die Handauflegung hinaus. Wenn wir zum Beispiel Offenbarung 18 aufschlagen, aber eben nicht in Bezug auf Umarmung. Aber wir sehen ja in Offenbarung 17 ein religiöses Machtsystem, das Babylon genannt wird. Und dort wird gesagt, in Offenbarung 18, Vers 4.
Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus, ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt.
Ja, also, Das, was wir als Kinder gelernt haben. Und das waren dann so schwierige Situationen. Da wurden wir angeklagt, ja, von Erwachsenen, nicht vom Richter. Angeklagt, ja, ihr habt das gemacht. Nein, ich stand nur dort, ich habe nichts gemacht, das hat der gemacht. Und dann hat man uns gesagt, mitgegangen, mitgefangen. Aber das ist genau das Prinzip. Ja, wenn man also in einer Kirche ist, die eben falsche Lehren verbreitet und das auch nicht aufgeben will, wie das eben in Offenbarung 17 und 18 vorgestellt wird, dann sagt Gott, geht aus ihr hinaus, mein Volk. Er sieht die wahren Gläubigen drin. Geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet. Also das Prinzip von mitgegangen, mitgefangen. Man kann nicht einfach überall mit dabei sein. Ja? Und darum muss man sich fragen, in welchen Verbänden, auch Gemeindeverbänden, man mitmacht. Ich meine, man kann nicht Gemeindeverbände mitmachen, wo zum Beispiel liberale Theologie zugelassen wird. Dass nicht akzeptiert wird, dass man sagt, nicht die ganze Bibel ist inspiriert. Das geht nicht. Und wenn man in solchen Verbänden, und ich sage jetzt extra keine Namen, die kann man selber einsetzen, und dann muss man sich ganz klar sein, dieses Prinzip ist wichtig, mitgegangen, mitgefangen. Und das ist das, was der Apostel Paulus hier als Grundsatz vorstellt, habe nicht teil an fremden Sünden, bewahre dich selbst rein. Und darum war das für mich auch immer ganz wichtig, dass ich unabhängig bleibe, auch in meinem Dienst. Nicht wahr? Man hätte mich da reingenommen und da und da und da. Und das wollte ich nicht. Sobald man da und da und da und da drin ist, dann hat man nicht mehr die Freiheit, alles zu sagen. Und wird irgendwie wird man blockiert und gebunden. Und das darf nicht sein. Und darum, das ist etwas, was wir alle anstreben sollten. Aber jetzt kommt nochmals eine Überraschung, Vers 23. Wieder ein Befehl. Trinke nicht.
Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens willen und wegen deines häufigen Unwohlseins.
Was hat jetzt das zu tun mit dem Thema vorher? Nicht wahr? Ja, da müssen wir studieren. Das Wort nachdenken. Also, was hat Timotheus gemacht? Er hat keinen Wein getrunken. Gar keinen. Und Menschen rund ums Mittelmeer, ich war Timotheus ist im Mittelmeerraum aufgewachsen. Die waren sich gewohnt, dass man Wasser nicht einfach so trank. Aus den Aquädukten der Römer. Die Römer haben Hochkultur aufgebaut rund ums Mittelmeer und die haben das Wasser von dort und da über diese Wasserbrücken, in Aquädukte genannt, hergebracht. Und ganz besonders eindrücklich in Laodicea, also heutige Westtürkei. Laodicea, dort gab es in der Ortschaft selber keine Quellen. Aber mit Aquädukt hat man von einer heißen Quelle das Wasser herbeigebracht und von anderswo von einer kalten Quelle. Allerdings, als es dann ankam in Laodicea, war es lauwarm. Und das warme Wasser war nicht. Das heiße Wasser, ja, war lau und das kalte Wasser war nicht mehr erfrischend, sondern lau. Und darum sagt der Herr Jesus dort, nimmt diesen Vergleich auf und sagt, wäret ihr doch kalt oder warm besser heiß, aber weil du lau bist, werde ich dich ausspeien. Ja? Kalt, dann wäre meine Erfrischung. Heiß, dann könnte man den Tee grad aufsetzen, so, ja. Aber das Ekligste, diese, ja, diese unbeliebte Zwischentemperatur. Und nun, eben das Wasser kam so, aber das hatte natürlich nicht die Qualität wie unser Leitungswasser heute. Wir machen das einfach so selbstverständlich und man hat sich vielleicht geschnitten und dann macht man die Hand unter das Wasser und niemand hat Angst, oh, da können ganz schlimme Bakterien reinkommen, ja, und die Wunde infizieren. Nein, wir haben Leitungswasser, da können wir einfach offene Wunden so behandeln. Das ist fantastisch. Das war damals nicht so. Und darum hat man eben normalerweise das Wasser mit Wein versetzt. Also es war ganz üblich in der Mittelmeerwelt, die Leute haben Wein getrunken, zwar Wasser mit Wein vermischt. Übrigens, das Wein pur trinken, das war also vor 2000 Jahren nicht normal in Israel, sondern eben so vermischt. Und dadurch kann man natürlich auch mehr trinken. Also ich meine, ein Glas Wasser mit Wein ist nicht das gleiche wie ein Glas Wein, ja? Und Timotheus hat sich gesagt, ich mache das gar nicht. Und er hat natürlich auch gesehen, den Missbrauch mit Alkohol. Und da gibt es ja alle Abstufungen. Es gibt auch Alkoholmissbrauch, da ist einer nie betrunken, aber er ist trotzdem abhängig. Und Gebundenheit, das geht gar nicht. Und dann, wenn es offensichtlich ist, sowieso nicht. Und so hat er sich gesagt, ich trinke gar keinen Wein. Aber er hat ein Problem. Er hat einen schwachen Magen. Und darum war dieses Aquäduktwasser war für ihn ein Problem. Und er hatte viel Magenprobleme und es war ihm oft schlecht. Und darum sagt Paulus, du musst jetzt eben aufhören zu denken, ich trinke gar keinen Wein und dadurch erhalte ich mich rein. Es ist nicht so, dass Gott in der Bibel den Alkoholgenuss verbietet. Aber ganz scharf im Alten und im Neuen Testament wird der Missbrauch scharf gegeißelt. Ist ein No-Go für Gläubige. Und Timotheus achtete auf ein reines Leben. Ja, jetzt merken wir den Zusammenhang. Bewahre dich selbst rein. Trinke nicht länger nur Wasser. Aber, sagt der Apostel, in deinem Fall ist es aus medizinischen Gründen wichtig, dass du Wein dazu nimmst. Das tötet Bakterien ab. Und das war gut für seinen Magen. Und man muss noch bedenken, in der Antike, also vor 2000 Jahren, war in der damaligen Medizin der Gebrauch von Olivenöl und Wein, das waren die wichtigsten Heilmittel, die man eingesetzt hat. Natürlich noch vieles andere, aber das war sehr prominent. Darum, im Gleichnis vom barmherzigen Samariter, Lukas 10, was macht er? Er gießt Wein und Öl auf die Wunde, der gute Samariter. Öl, um die Wunde geschmeidig zu machen und Wein, um zu desinfizieren. Das ist es. Und so wird also hier klar gemacht, der Einsatz von Medizin ist eine gute Sache. Jetzt kommt die nächste Frage. Warum sagt der Apostel Paulus hier nicht, Timotheus, das nächste Mal lege ich dir die Hände auf und dann bist du gesund? Er hatte die Gabe der Heilung. Er war ein Apostel. Er konnte große Zeichen und mächtige Taten tun. Diese drei Dinge, das sind die Auszeichen eines Apostels. 2. Korinther 12, 12. Ja, warum macht er das nicht? Überlegungsfrage. Wo finden wir seit Pfingsten, wo die Gemeinde entstand, einen Fall, wo ein Gläubiger durch die Gabe der Heilung, ich sage nicht durch Gebet, Gebet, das gilt für alle Zeiten. Wir beten immer, wenn wir krank sind. Und wir haben immer für unsere Kinder gebetet, wenn sie krank gewesen sind. Und da waren 3 von 6 waren wirklich todkrank, die hätten wir haarscharf verloren. Wir haben immer gebetet und der Herr hat gehört. Aber eben wir haben kein Beispiel, wo ein Gläubiger durch die Gabe der Heilung gesund gemacht wird. Das ist der Hammer. Ganze Apostelgeschichte durchlesen. Immer nur gegenüber den Ungläubigen. Ja, genauso wie auf der Sprachenreden war ja speziell für die Ungläubigen. Die Zeichen und Wunder waren speziell für die Ungläubigen. Und die Gläubigen wussten es ja schon, dass das die Wahrheit ist. Aber für die war das wichtig, dass die Apostel, die eine ganz neue Lehre brachten, viele Dinge verkündigten, die man im Alten Testament nicht finden, die mussten durch Zeichen und Wunder bestätigt werden, als echt, von Gott her kommend. Ja, wir haben kein Beispiel, aber jetzt wird es noch schlimmer. Die Zeit ist jetzt vorgerückt, darum mache ich das so, wie ich das nicht gerne mache. Ich gebe nur die Bibelstelle an. Aber was wir aufschlagen und nachschauen, das bleibt natürlich viel besser. Aber ich möchte angeben, für die, die mitschreiben, Philipper 2, da geht es um Epaphroditus. Und der Apostel Paulus sagt, dieser treue Bruder wurde im Dienst für den Herrn krank, und zwar todkrank. Philipper 2, 26, 27. Und dann habe schließlich Gott sich über Paulus erbarmt und habe Epaphroditus geheilt, damit er nicht Traurigkeit auf Traurigkeit habe. Nun, sehen wir, der Apostel Paulus hat ihn nicht geheilt. Den Gläubigen Epaphroditus. Noch eine Stelle, 2. Timotheus 4, Vers 20, dort sagt Paulus, Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber habe ich in Milet krank zurückgelassen. Wie bitte? Nicht geheilt. Nein, nicht geheilt. War ein Gläubiger. Und 2. Korinther 12, der Apostel Paulus hatte ein Leiden, das er nennt, einen Dorn ins Fleisch. Und dann hat er dreimal gebetet und der Herr hat gesagt, er soll nicht mehr beten. Meine Gnade genügt dir, denn meine Gnade wird in Kraft vollbracht. Der hat sich auch nicht selber die Hände aufgelegt. Das ist sowieso ein Unsinn. Leute, die sich die Hände auflegen selber, ich bin ja schon eins mit mir, sonst wäre ich ja schizophren. Ja, das ist eine Persönlichkeitsspaltung. Ja, dann müsste ich vielleicht Hände auflegen. Aber na, ich sage ja, das ist genau wie der Gedanke, Handauflegung, da gehen Kräfte durch die Hand. Heidnisches Denken. Ja, aber die Handauflegung, wenn der Herr Jesus sich mit den Kindern identifiziert hat, dann hat er gesagt, ihnen gehört das Reich Gottes. Und sie sollen so werden wie die Kinder. Ja, er hat sich auf die Seite der Kinder gestellt, sich mit ihnen eins gemacht, mit ihrem schlichten Glauben. Ja, und nun sehen wir also, ganz erstaunlich, Gläubige wurden nicht geheilt. Das kann vielleicht ein ganzes System zusammenbrechen lassen heute Abend. Wunderbar, aber dann war es ein menschliches System. Wir müssen das Wort Gottes stehen lassen. Und darum sagt er, gebrauch ein wenig Wein um deines Magens und deines häufigen Unwohlseins. Und warum ist das so? Jesus Christus ist doch gestorben und hat doch Heilung gebracht. Römer 8 sagt, die Erlösung unseres Körpers ist noch zukünftig. Bei der Wiederkunft Christi. Auch da gebe ich einfach die Bibelstelle an. Römer 8, Vers 23. Wir selbst seufzen in uns selbst, erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Also, dann muss man kein schlechtes Gewissen haben, das nächste Mal, wenn man krank ist. Ich sage das so, das ist ja wunderbar entlastend, wenn man nächstes Mal krank ist. Ja, warum sage ich das? Es gibt viele Gläubige, die falsch belehrt worden sind über das Thema und die haben dann wirklich Stress. Doppelten Stress, weil sie krank sind und dann noch, weil sie eigentlich nicht krank sein dürften. Gut, es gibt auch Krankheit wegen Sünde, aber dann weiß man das. In 1. Korinther 11 wird auch dieser Fall vorgestellt. Und das ist auch speziell der Punkt in Jakobus 5, wenn Älteste gerufen werden, um zu beten und es wird ihm vergeben werden. Im Jakobusbrief geht es um praktische Gerechtigkeit im Leben und dort steht die Krankheit in Verbindung mit persönlicher Sünde, die auch seelsorgerlich besprochen werden muss mit den Ältesten. Ja, und das ist ein anderes Thema, aber grundsätzlich muss man eben das akzeptieren, unser Körper ist noch nicht erlöst und wir dürfen krank werden. Und auch da die Hilfe und die Nähe des Herrn erleben. Und dann möchte ich abschließen, Vers 24, von einigen Menschen sind die Sünden vorher offenbar und gehen voraus zum Gericht. Einigen aber folgen sie auch nach. Wir hatten es vorhin von Ältesten, die Sündigen, wo das offensichtlich ist. Ist allen klar, da geht etwas nicht richtig. Aber es gibt auch den Fall, wo Sünden versteckt gehalten werden können. Wo man das einfach nicht sieht, aber es ist im Herzen etwas da. Und der Herr sagt, aber es gibt solches, das erst später einmal ans Licht kommen wird. Und dann sagt er, das Gleiche gilt aber auch für gute Dinge. Es gibt gute Werke, alle sehen das, anerkennen das, freuen sich mit, aber es gibt auch so vieles, das getan wird im Versteckten. Und da darf man auch wissen. Und die werden auch einmal ans Licht kommen. Und es wird dafür Lob geben von dem Herrn, wenn wir einmal nach der Entrückung vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen werden. Und unser ganzes Leben wird im Licht des Herrn angeschaut werden. Ja, wollen wir hier schließen.